Hier bist du mit 12 schon psychisch krank. Du hast verloren, wenn du hier keine Reflexe hast.
Frankfurt, Main, wir sehen Rot 069, ihr seid tot.
Boom, Rafa. Jetzt sind wir schon wieder hier. Folge 2 und Staffel 1. Mhm. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Hört euch die übrigens an, wenn ihr die noch nicht gehört habt, weil kommt ihr so ein bisschen in diese Geschichte hier rein. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie du verhaftet wurdest, wie das an dem Tag so war. Wir haben dich mal so ein bisschen vorgestellt aus verschiedensten Bereichen, dein Lifestyle, dies, das und Ananas. Und ich habe ja letzte Folge damit aufgehört, dass ich mal gesagt habe, ja, jetzt sitzt du Tübingen, Stuttgart im Gefängnis.
Ja.
Und jetzt machen wir einen ganz großen Schritt zurück. Und wer mich aus Verurteilt kennt, weiß, ich bin großer, großer Chronologie-Fan. Deswegen werde ich das auch hier mit reinbringen. Liebe Grüße übrigens an alle, die es von Verurteilt hierher geschafft haben. Folge 2 von Staffel 1 von Banditen müssen schlafen, soll sich damit beschäftigen, wo alles angefangen hat.
Ja.
Da kann man ja am besten eigentlich bei der Geburt anfangen. Deswegen meine erste Frage, Rafa, wo bist du auf die Welt gekommen?
Ich bin in Spandau auf die Welt gekommen.
Ach du lieber.
Ja. Ich nicht mal Berlin, wie ich gehört habe. Also immer, wenn ich einem Berliner sage, ich bin auch aus Berlin, verdrehen sie die Augen. Das ist nicht Berlin. Gut, dann heißt es halt Spandau, da bin ich auf die Welt gekommen. Und weil ich Frankfurt so liebe, bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich es nur 1,5 Jahre da ausgehalten habe.
Okay, ja. Du bist dort auf die Welt gekommen, ja. Und also, ging es dann weiter. Du bist dann erstmal rausgekommen, dann hast du ja bestimmt noch nicht gesagt, ey, komm auf.
Nein, also ich bin auf die Welt gekommen. Die Verhältnisse von damals, die sind mir immer noch nicht ganz klar, obwohl ich Kontakt zu meinen Eltern habe. Da komme ich aber gleich noch zu. Ich bin auf die Welt gekommen, weiß ich nicht, wie lange dann bei meiner Mom. Also mein Vater war schon gar nicht mehr da, war schon gar nicht mehr präsent. Auch eine ganz traurige Story eigentlich. Und dann bin ich nach, um es ganz kurz ein bisschen nach vorzuspulen, bin ich nach 1,5 Jahren ins Heim gekommen. Meine Mutter hat mich abgegeben.
Weil?
Irgendwas so psychisch, glaube ich, war da ein Thema. Wie gesagt, ich bin mir nicht genau sicher. Wir haben immer noch nicht drüber geredet.
Oh.
Ich habe Kontakt zu meinen Eltern und da ist auf jeden Fall noch Bedarf. Aber ja, es ging nicht. Also sie hatte anscheinend zu der Zeit auch gar keine Hilfe von niemandem, soweit ich weiß. 20-jähriges Mädchen, ja klar, gibt es auch Mädels, die haben früher schon Kinder bekommen und es hingekriegt. Aber sie hat es nicht hingekriegt und hat mich dann abgegeben, ins Heim gegeben. Ja, zur Adoption freigegeben.
Crazy.
Das war so mein Wissen. Und
das ist dein Wissen, aber daran hast du ja noch keine Erinnerung offensichtlich, oder?
Also ich hab Erinnerungen an einen Ort, nämlich an ein Zimmer im wo die Kinder alle hinkommen. Da.
Kinderheim.
Ja. ich hab noch eine Erinnerung an so einen Raum.
Okay.
Den habe ich auch danach nochmal, als ich wieder in Berlin war mit meinen Adoptiveltern, sind wir dann nochmal in das Kinderheim gegangen. Und da ist mir der Raum dann auch wieder so bewusst aufgefallen und ich habe ihn bewusst wahrgenommen. Aber mehr weiß ich schon gar nicht mehr so wirklich über meine Adoption. Ich weiß, oder beziehungsweise man hat es mir gesagt, dass ich, um so ein bisschen auszuholen, meine Adoptivmutter ist Lehrerin, Pädagogin. Menschen, die sich wirklich mit dem Pädagogendasein beschäftigen, die studieren, die erkennen natürlich auch Verhaltensmuster. Und auch bei Adoptionsfällen gibt es ja gewisse Verhaltensmuster. Und meine Mutter hat mir gesagt, dass ich wohl sehr oft sehr lange allein gelassen worden bin. So, das ist so das, was sie befürchtet. Und ansonsten habe ich an meine ersten 2 Jahre so gut wie keine Erinnerung.
Ja gut, ich glaube, das ist normal. Ich wüsste jetzt auch nicht,
ja,
genau, was ich mit 1,5 so gemacht habe.
Das ist jetzt, genau.
Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Untypisches.
Genau.
Wir fassen zusammen. Also ein bisschen Spandau auf die Welt gekommen. Mhm. Deine Eltern beide auf ihre Art und Weise ein bisschen überfordert.
Und nochmal, ich weiß nicht, ob das eine Wahrheit oder nur eine Halbwahrheit ist. Das wurde mir so gesagt. Also
irgendwas war ja.
Genau, irgendwas war da. Also mein Vater, den ich auch kennengelernt habe, kurzer Zeitsprung, nachdem ich aus dem Knast gekommen bin, habe ich ihn kennengelernt und wir haben darüber gesprochen, über die damalige Zeit. Und er hatte gesagt, dass ihm gesagt wurde, ich sei gestorben. Der ist nach Ghana wieder zurückgekommen und wollte mich sehen und hat nach mir gesucht. Und ja, ich glaube, ein Polizist, der ist zur Polizei gegangen sogar, auf der Suche nach mir. Und die haben, und irgendwie war da irgendwie was, dass ich nicht mehr aufzufinden bin. Ich habe keine Ahnung. Super schwindelig, das Ganze. Ich würde auch gern mehr darüber reden, nur kann ich einfach nicht, weil das halb gelogen wäre so. Weil ich einfach nicht mehr weiß. Und ja, und dann war die Sache geklärt. Und dann, und ich wurde, war aber zu dem Zeitpunkt, als mein Vater mich gesucht hat, war ich, wurde ich schon adoptiert. Also ich war schon weg. Und das ist, Adoption ist immer eine Einbahnstraße. Also die Eltern, die leiblichen Eltern, die das Kind abgeben, haben bei einer Adoption nicht mehr das Recht, das Kind wieder zu suchen oder Kontakt aufzunehmen. Ich hatte aber die Möglichkeit, also ich hatte mein Leben lang die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, was ich dann auch durch bestimmte Umstände dann gemacht habe. Ja.
Erinnerst du dich an das Gefühl aus der Zeit, also so diese Anfangssache, hast du da in irgendeiner Art und Weise schon so eine Wut oder dieses Extreme, wo wir in erster Folge drüber gesprochen haben, hast du das irgendwie schon?
100%.
Das heißt, du hast quasi so eine Anspannung von Day One an in deinem Leben irgendwie gespielt.
Ich bin irgendwann in einen Topf gefallen mit radioaktiver Flüssigkeit vielleicht und dann war ich da fertig gebaut. Und immer, immer so dieses Extreme. Ich war extrem wütend, extrem gewalttätig, wenn ich es war. Ansonsten immer ein cooler Typ, meiner Meinung nach. Habe immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Immer den Menschen, auch im frühen Alter, war ich immer so ein in der Schule war ich ein bisschen so ein Klassenclown. Also ich hatte immer Bock. Ich war eigentlich immer, ich hatte immer Bock auf eine gute Sache, so Spaß am Leben. Nur wenn es dann in die andere Richtung gegangen ist, dann hatte ich genauso viel Bock.
Das heißt, was für ein Hauptgefühl würdest du beschreiben?
Wut. Zeit?
Ist das Wut oder?
Ja. Wut.
Und Traurigkeit?
Nein, überhaupt nicht.
Also, oder irgendwie sauer sein? Also so zu sagen, hey, warum habt ihr mich abgegeben?
Nee.
Also nicht?
Ich brauchte nur den Tropfen, wie beim Incredible Hulk. So, ich brauchte nur diesen einen Grund und dann sind bei mir die Systeme hochgefahren.
Die Wutsysteme?
Die Wutsysteme, ja.
Und was glaubst du, woher die Wut kommt?
Wahrscheinlich auch von Dingen, die ich bewusst gar nicht mehr wahrnehme und noch nie wahrgenommen habe. Ja, wenn du adoptiert wirst, natürlich gibt es dann diese Checkliste, kein Urvertrauen verloren in die Liebe, entwurzelt worden. Es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die so eine Adoption mit sich bringen. Natürlich bei mir ganz extrem, wen wundert's? Das Thema meine Identität. Ja, allein in dem Land hier zu leben, ja, halt einfach anders auszusehen, im engsten Familienumfeld nicht eine Person zu haben, die, der ich mich irgendwie angleichen hätte können oder die so aussah wie ich. Das sind Kleinigkeiten. Haare, weißt du? Haare machen. Wie geht man mit solchen Haaren um? Das wurde bei mir nie irgendwie praktiziert oder meine Eltern hatten doch keine Ahnung, wie die mit Afrohaaren umgingen. Mein Vater hat mir dann immer coole Frisuren geschnitten. Aber wirklich, das sind so Kleinigkeiten. Kleine Dinge, die sich dann häufen, wo du dir in deiner selbst halt einfach dein halbes Leben, will ich sagen, unsicher bist. Weil du nichts hast, wo du dich in irgendeiner Art und Weise verstanden oder zu Hause fühlst. So eher im Unbewussten, will ich meinen. Ja.
Das heißt, hier ist eventuell eine erste Quelle der Wut auch irgendwie zu finden wahrscheinlich.
Ich sag mal Unsicherheit.
Ja, aber die sich dann in Wut verwandelt.
Wahrscheinlich, aber ich würde es eher als Unsicherheit beschreiben, ja. Wenn du weder eine eigene Sprache sprichst, noch das Essen isst, noch irgendwelche Klamotten anziehst, noch in irgendeiner Community aufwächst, die dir gleicht, bist du gezwungen, deine eigene Identität zusammenzubauen. Und das habe ich in den letzten 40 Jahren sehr, sehr gut hingekriegt. Eine eigene Identität für mich zu finden.
Okay, wir sind ja jetzt noch in Spandau.
Ja.
Und du bist dann adoptiert worden mit anderthalb?
Anderthalb, ja. Da war die erste Szene, wo meine Adoptivmutter gesagt hat, okay, das ist schon, also es gibt zwei Szenen. Eine Szene, die ist jetzt nicht so ausschlaggebend, aber an die kann ich mich nicht erinnern. Meine Adoptivmutter hatte mir gesagt, dass an dem Tag, an dem sie mich sozusagen kennengelernt haben, ich auf dem Arm von der Betreuerin war und einen Lolli im Mund hatte. Und dann hat die Betreuerin gesagt, möchtest du dir der Dame denn dein Lolli mal zeigen oder so abgeben oder irgendwie sowas. Nee, ich hatte den in der Hand, genau. Und möchtest du den geben? Ich so, auf gar keinen Fall. Also da habe ich den Lolli festgehalten. Und das Zweite war wirklich auf dem Weg nach Frankfurt, da waren wir im Zug. Und da sollte irgendwie ein Abteil abgekoppelt werden. Ich habe das mitbekommen als kleines Kind und bin komplett ausgerastet. Also war für mich auch das wieder so ein, ich werde verlassen oder ich werde zurückgelassen. So hat mir meine Mutter, meine Adoptivmutter das auch gesagt, so dass ich super krass so aktiviert wurde, wenn es in solche, für mich damals, Extremsituationen gekommen ist. Ja, so dieses Trennen oder Umstände, sich an Umstände anpassen, und das kann ich mittlerweile, ja, habe ich zur Perfektion gemacht, mich an Umstände anzupassen. Das sind auch so Sachen.
Also, das heißt, deine Adoptiveltern sind aus Frankfurt gewesen?
Ja.
Und haben dich dann quasi von Berlin nach Frankfurt.
Ganz genau.
Die Frankfurter sagen würden, sie würden sagen, gerettet.
Nein, gerettet.
Ja.
Ehrlich?
Wenn du in Berlin bist, dann kommt
ja, stimmt,
kommt
ja, Berlin,
jemand
ja,
aus Frankfurt.
Ja, ja. Und, die haben mich gerettet, also, 100%.
Besser als Berliner sein.
Ja.
Oder? Gut, das heißt, der kleine Rafa ist jetzt in Frankfurt angekommen.
Ja.
Was sind so die ersten Erinnerungen an Frankfurt, wie du aufwächst? Du hast gerade diese Identitätsprobleme beschrieben, du hast diese Unsicherheit beschrieben, diese, wie soll ich es nennen, Wurzellosigkeit.
Ja, ja, genau, Entwurzelung, genau.
War das immer ein präsentes Thema, direkt schon, oder habt ihr im Nachhinein darüber gesprochen? Das heißt, wie waren deine Empfindungen, als du so in Frankfurt angekommen bist? Was sind so das die ersten konstanten Erinnerungen?
Also ich glaube, meine Eltern haben das schon sehr, sehr gut gemacht. Auch gerade wegen diesem intellektuellen und studierten Background. Meine Eltern haben nie, wie auch sonst, ich meine, ich sah ja auch anders aus, aber meine Eltern haben nie ein Geheimnis draus gemacht. Es war immer klar, ich bin adoptiert. Keiner meiner Elternteile ist mein leiblicher Teil. Ja, es gibt ja auch ganz viele, die haben einfach eine weiße oder eine Mutter, einen weißen Vater und aber einen schwarzen Gegenspieler, sag ich mal. Oder auch wie auch immer. Und die sich dann trennen und dann wächst halt ein schwarzes Kind mit einer weißen Frau oder einem weißen Mann auf. Aber bei mir war es immer so, okay, nein, ich bin adoptiert. Und das finde ich bis heute sehr, sehr gut. Dass mit offenen Karten gespielt wird. Mhm. Kinder checken das doch. Und ich weiß bis heute, dass das einfach echt ein guter Ansatz war, den meine Eltern, gerade auch meine Mutter, gewählt hat. Einfach offen zu sein und zu sagen, ey, ab einem bestimmten Alter, du kannst jederzeit auch Kontakt aufnehmen zu deinen Eltern, jederzeit. War mir nie so wichtig irgendwie, weil ich mich natürlich an meine Umgebung gewöhnt habe. Aber das fand ich zum Beispiel schon einen sehr, sehr guten, pädagogisch guten Ansatz, wenn ich es so nennen mag.
Ja, ist interessant tatsächlich, dass man da direkt mit offenen Karten spielt, weil da entgeht man ja auch so ein bisschen der Situation, dass irgendwann Fragen kommen,
genau,
dass irgendwann der Moment kommt, wo man irgendwas aufklären
genau,
muss.
Genau.
Das heißt, du warst von Anfang an in diesem Bewusstsein drin. Deine Eltern hatten auch ein Bewusstsein dafür, dass es dir nicht gut geht. War das schon so?
Nein, nein, nein. Also das ist nämlich das Ding.
Also ich will auch nicht sagen,
nicht gut geht. Genau.
Das war jetzt falsch formuliert. Wahrscheinlich meinte ich, aber sofort ein Gespür für die Situation, dass diese Dinge, die du vorhin beschrieben hast, auftreten können.
Ja.
Auf verschiedene Art und Weise.
Nochmal, und das macht halt jemand, wie zum Beispiel jemand, der studiert ist oder auch dementsprechend eine Ausbildung genießen konnte, da gehört es auch irgendwo, glaube ich zumindest, zu einer gewissen normalen Verhaltensweise, sich auch auf solche Umstände erstmal reinzulesen und sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, ein Kind zu adoptieren. Und das haben meine Eltern halt gemacht, weißt du? Das haben meine Eltern gemacht und haben ihre Hausaufgaben einfach gut gemacht. Ich weiß, es hört sich jetzt sehr, sehr, sehr objektiv an, aber wenn wir mal so wirklich allgemein mal sprechen wollen über Adoption und wie geht man mit sowas um, gibt es auf jeden Fall ein paar Hausaufgaben, die man machen sollte.
Zum Beispiel? Also was?
Ja, sowas ist, sich mit dem Thema Adoption auseinanderzusetzen. Und wenn du ein Kind adoptierst.
Dass man weiß, dass das was mit dem Kind macht.
Dann ist es aber auch dein Kind. Und egal, was dein Kind anstellt, es ist dann wie dein leibliches Kind. Du kannst es nicht einfach wieder weggeben. Weißt du, ich meine?
Hat dir das eine Sicherheit gegeben, das zu wissen?
Unbewusst ja. Weil ich meine, sonst wäre ich ja nicht so komplett ausgerastet in meinem Leben.
Ja.
Weil, so weißt du, man traut sich ja erst irgendwo, sich mal fallen zu lassen, wenn man sich irgendwo auch sicher fühlt. Emotional fallen zu lassen.
Ja, klar.
Weißt du? Und das war bei mir schon der Fall, dass ich Ja, auch wenn es ein Doppelleben war, aber dennoch vom Gefühl jetzt im Nachhinein war es bei mir schon der Fall, dass ich mich emotional schon sicher gefühlt habe da bei meinen Eltern. Immer noch. Ich meine, zum Glück leben die beide noch.
Ja, ja, das heißt, du hast gesagt, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, ja, und du hattest auch positive Erinnerungen dann, mhm, an deine Kindheit.
Guck mal,
oder?
Ich hatte eine geile Kindheit. Ja? Ich wurde erstmal nie geschlagen. Nie. Ich bin nie mit Gewalt in Berührung gekommen. Nummer eins. Nummer zwei. Ey, wir haben Urlaube gemacht. Also ich habe auch die Welt gesehen. Ich habe auch andere Eindrücke von der Welt bekommen, was ich im Übrigen sehr, sehr wichtig finde, dass jeder viel reisen sollte. Dann würden wir nicht so, ich will gar nicht in die Ecke reingehen, über Politik habe ich gehört, dürfen wir nicht hier reden.
Wenn du willst, Rafa.
Nein, 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 nein.
Wenn das Teil deines, wenn du mit 3 Jahren schon politisch interessiert warst, musst du es mir hier nicht verheimlichen.
Alles gut. Ich war aber 1989 an der Mauer und habe da mit dem Hammer und Meißel ein Stück Mauer abgeklopft. Das habe ich schon gemacht, ja. Also, um auf das Thema zurück, um auf das Thema zurückzukommen, ich bin viel mit meinen Eltern gereist. Auch ein ganz krasses Ding, wo ich jetzt heute auch sage, als Vater, unglaublich gut. Wenn du Vater oder Mutter bist, lies deinem Kind jeden Abend etwas vor oder erzähl eine Geschichte. Dein Wortschatz entwickelt sich. Ich kann ja 3 Sätze gerade ausreden und denken, weißt du, ich meine. Und das habe ich aber auch nur denen zu verdanken, meinen Eltern, dass die mich auch intellektuell mit Sprache ausgebildet haben, dass ich mich einfach ausdrücken kann. Und es ist nur vom Vorlesen gewesen, jeden Abend, so wie man es halt macht oder machen sollte, meiner Meinung nach.
Ja. Hast du Geschwister?
Ja, in allen Himmelsrichtungen verteilt. Wir sind insgesamt 6.
Aber das müssen wir jetzt sortieren. Ja. Wir haben ja hier 2 Ebenen.
Ja, ja.
Also hattest du Geschwister, mit denen du aufgewachsen bist? Nein. Auch? Das heißt,
meine Halbschwester, ja. Mein Vater, mein Adoptivvater. Jetzt gehen wir jetzt Patchwork.
Wir müssen jetzt was schreiben.
Jetzt wird's Patchwork. Nee, ich werde das ganz wie ein Organigramm. Ja, ja, das genau. Hatten wir auch schon, das Thema.
Wir werden noch verschiedene Organigramme machen. Einmal hier, wie sind die Kindersituationen, und einmal in der kriminellen Szene. Ja. Aber wir sind ja jetzt hier.
Kindersituation.
Kindersituation, das heißt, du hast deine beiden Eltern, die, hast du, die wirken sehr
cool. Das sind meine Eltern.
Sehr, sehr cool, das sind deine Eltern. Wir müssen sie ja jetzt aber erstmal Adoptiveltern nennen, um das so ein bisschen
genau
zu trennen.
Genau.
Bei dem bist du aufgewachsen, war da noch ein anderes Kind?
Ja, also mein Vater, mein Adoptivvater, hatte ja vor meiner Mutter eine Frau, mit der er meine Tochter, meine große Schwester.
Jetzt hätte ich fast das Mikro gegessen, weil jetzt hätte ich...
Es wird ja, dann wird es illegal, nein, nein.
Dann will ich lieber über Politik sprechen.
Das wäre jetzt schwer nach hinten losgegangen. Also, soll ich nochmal ansetzen, ja?
Nein, also das heißt quasi dein... Ich weiß auch, wie wir es trennen, weil ich finde, Adoptiveltern ist was.
Das wird dem nicht gerecht.
Genau,
das wird dem nicht gerecht.
Ich nenne sie jetzt deine Frankfurter Eltern.
Meine Eltern und meine Erzeuger. Sollen wir es so sagen?
Wenn dir das kalt, nicht zu kalt ist gegenüber deinen Erzeugern?
Naja, das klingt auch schon scheiße.
Ja, wir nennen es einfach Frankfurt und Spandau.
Okay.
Das heißt, deine Frankfurter Eltern, da hat der Vater
eine Tochter, meine große Schwester. Die ist wie, vom Gesetz her, aber auch emotional.
Wie viel älter?
Die müsste jetzt 48 oder 49 sein. 49, glaube ich. 42.
Das ist 6 Jahre älter. Ja. Das heißt, du hattest eine große Schwester.
Ich hatte eine große Schwester und die fand mich auch immer cool. Und ich fand es auch immer cool, eine große Schwester zu haben.
Genau, wie war das Verhältnis zwischen euch? Cool. Hat die dir viel geholfen?
Also nein, das war einfach.
Hat die dir auch irgendwie Dinge beigebracht schon?
Hast du Geschwister?
Ich habe eine kleine Schwester.
So, es ist eigentlich. So, was soll ich dir jetzt sagen? Wie war es? Also, die einzige Frage, die sich stellen würde, haben wir uns gekloppt, als wir klein waren? Nein, wir haben uns immer gut verstanden und es war für mich normal.
Also es war ja, das ist interessant, da kann ich keinen Gegenpart bilden, weil meine Schwester und ich haben uns, glaube ich, in unserem Leben 2-mal gestritten.
Ja.
So, das ist vielleicht jetzt auch nicht gesund, aber es ist zumindest besser als, und du hast es gerade gesagt, deswegen war ja meine Frage, Geschwister sind ja auch oft Personen, die sich reiben.
Genau.
Wo es dann in irgendeiner Art und Weise so eine Reibung gibt, an der man vielleicht auch wächst und so kam. Aber bei euch war es sehr, sehr harmonisch. Das heißt,
ja, ja,
ihr habt euch auch beide gegenseitig akzeptiert und nicht in irgendeiner Art und Weise Neid entwickelt, nein, weil der eine jetzt mehr, der andere weniger.
Die war stolz auf
Aufmerksamkeit bekommt.
Sie war stolz darauf, einen Bruder zu haben. Und sie ist ja auch nicht in unserem Haushalt groß geworden, sondern bei der Mutter im selben Stadtteil. Und die ist dann halt immer auch zu uns gekommen.
Ach, okay.
Und es war immer, ja, es war nie mit Hürden, nie mit irgendwie...
Auch kein Stress.
Ja, gar nicht, gar nicht. Also das muss ich auch meinen Eltern danken einfach, dass, weißt du, wenn du ein bisschen weltoffen bist und dich ein bisschen selbst unter Kontrolle hast und deine Emotionen, dann steckst du halt auch mal was weg als erwachsener Mensch. Und das war nie in irgendeiner Art und Weise eine komische Atmosphäre oder Neid oder wer kriegt mehr von meinem Vater oder von meiner Mutter, wer kriegt weniger. Nie. Es war immer cool. Danach, wegen meinen Geschwistern, danach hat, und das ist nämlich das Witzige, die Mutter meiner Schwester, okay?
Die Mutter?
Die Ex-Frau von meinem Vater.
Ja.
Okay? Die hat nochmal ein Kind bekommen. Da war ich aber schon in der 6. Klasse. Ich glaube, der ist auch nochmal 6 Jahre jünger, wenn ich mich richtig entsinne. So. Und dann bin ich in die Schule gegangen und habe gesagt, als er geboren wurde, ich habe einen Bruder. So. Also ich habe den dann direkt für mich als...
Obwohl es über Bande ist, war das quasi auch...
Total. Wir haben eigentlich haben wir so nichts, gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Ich hatte keinen Alltag mit ihm. Wir teilen uns sozusagen keinen Vater oder keine Mutter. Aber für mich war das so, okay, mein Bruder. Der Halbbruder meiner großen Schwester.
Ja.
Weiß ich mal. Nee. Und deswegen war das für mich so, okay, das ist mein Bruder. So. Und jetzt sind wir schon 3.
Ich habe es vorhin 6 gehört.
So, jetzt sind wir schon 3. Und dann kommen noch mal 3 von meinem Vater. Ich habe eine kleine, eine Halbschwester.
Ja, von deinem Vater?
Von meinem Vater aus Berlin.
Der Spandau-Vater.
Spandau-Vater.
Der Spandau-Vater, der hat noch mal 3 auch.
Der hat noch mal 3. Noch mal eine Tochter mit einer Frau gezeugt. Die ist unwesentlich jünger als ich. Also keine Ahnung, wenn die 3-4 Jahre jünger als ich ist, weiß ich genau. Und dann hat er noch mal 2 Kinder mit einer Ghanaien gezeugt, meine 2 kleinen Geschwister. Mit dieser Frau war er dann auch lange zusammen. Mhm. Und so kommen wir in meiner Welt auf die Summe 6.
Wie fühlt sich das an, so eine Familie zu haben? Ich meine, das ist ja jetzt nicht komplett straight, aber es ist ja schon auch irgendwie süß. Also diese Aussage zu sagen, ey, das ist mein Bruder.
Ja, ja, zeigt war ich ganz so, stolz.
Ja, es zeigt auch irgendwie so ein gewisses Verlangen nach einer Familie.
100%.
Nach so einer Base.
Habe ich doch bis heute.
Ja?
Natürlich habe ich das bis heute.
Ist der Kontakt zu deinen Eltern auch immer noch perfekt? Also es ist
immer. Nein, also du musst dir vorstellen, das ist halt das Ding, wenn du, für mich sind meine leiblichen Eltern fremde Menschen.
Nee, ich meinte deine Frankfurter Eltern.
Ach so.
Der Kontakt ist noch.
Jetzt noch mehr.
Jetzt noch mehr?
Ey, um mich rum müssen keine Leute sterben, damit ich die Zeit jetzt zu schätzen weiß, die ich mit meinen Eltern habe. Ich bin immer noch froh, dass mein Handy-Display angeht und ich Mama lese und ich bin immer noch froh, dass mein Handy-Display angeht, wenn mein Vater sich mal dazu erniedrigt, mich anzurufen, dass ich dann Papa lese, weißt du? Also ich gehe mit denen in die Oper, ich gehe mit denen ins Schauspielhaus, ich gehe mit denen ins Kino, wir sind einmal im Jahr für 4 Tage mit meiner Tochter dann zusammen auch im Urlaub, irgendwo hier in der, im Italien, England oder sonst wo. Also ich nehme das schon sehr, sehr bewusst wahr, dass meine Eltern natürlich nicht ewig da sind und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für die Zeit und meine eigene bewusste Entscheidung, wirklich proaktiv Zeit zu verbringen. Nicht nur dabei zu stehen und mit dem Handy zu spielen, sondern wirklich mich mit meinen Eltern zu unterhalten und auch denen zuzuhören. Mein Vater zum Beispiel war letztens, hat einen Vortrag gehalten. Der ist so Maschinenbau-Nerd. Ja, Nerd, wirklich. Und dann habe ich mich einfach in die Menge gesetzt zwischen Menschen, die zwischen 65 und 80 Jahre alt sind, die ganzen Alten, ja, habe ich mich hingesetzt und habe dem zugehört, ja. Also ich nehme das jetzt wirklich, deren Leben nehme ich jetzt aktiv teil dran.
Ja, aber ist doch schön und ich spüre bei all deinen Ausführungen irgendwie so eine gewisse Wärme, die du gesucht 100%. Hast und die auch da ist.
Natürlich.
Und auch eine sehr große Dankbarkeit.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir ja, auch in Folge 1 und in der Folge Verurteilt, die es über deinen Fall gibt, falls ihr die noch nicht gehört habt, lustigerweise checkt die auch aus, gibt es ja diese große Wut. Das heißt, auf meinem Zettel, den ich hier habe, wo ich mir meine rudimentären Notizen mache, hier gibt es 2 Seiten. Also es ist diese Erzählung, die wir eben hatten, die sorgen für eine unglaubliche Wärme und das rührt mich fast. Yeah. Das rührt mich fast, wie reflektiert du das auch siehst, wie du das auch bewusst wahrgenommen hast, weil man könnte ja auch sagen, ey, ich bin trotzdem in meinem Wuttunnel. Das kennt ja jeder von sich auch, wenn man irgendwie so in einer stressigen Phase ist.
Yeah.
Dann entwickelt man so eine gewisse stressbedingte Undankbarkeit gegenüber Leuten, die um einen rum sind und die das momentan irgendwie aushalten müssen.
Yeah. Yeah.
Das hast du ja, was das betrifft, nicht, obwohl du einen Grund gehabt hättest, auch sauer und traurig zu sein.
Ja, hatte ich auch. Ich hatte das immer. Ja, nur nicht bewusst. Ich habe es nie ausgelebt, dieses Sauersein und Traurigsein, bis ich dann irgendwann in diesen klassischen Teenage-Years gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, okay, da passiert was und ich brauche irgendwie mal mich. Und den habe ich lange nicht gefunden, bis jetzt zuletzt, jetzt bin ich gerade mit 42 dabei, wirklich zu merken, so ey, also ich fange an, mich von außen zu sehen. Ich verstehe jetzt endlich, was die Menschen sehen, wenn sie mir entgegengekommen. So, ich habe mich nie gefühlt. Ich habe mich nie selbst verstanden. Das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, wie ich auf Menschen wirke. Oder ich wusste es nicht. Jetzt fange ich langsam an, meine Person anzunehmen, mich als mich anzunehmen und zu verstehen, wie ich durch die Welt laufe und was ich in den Menschen auslöse. Ich habe nie ein Gefühl dafür gehabt. Nie. Wie auch? Weil ich damit zu tun hatte, mich selbst zusammenzubauen, was meine Identität angeht. Weil ich ja insofern keine habe wie, du bist Basti, du bist deutsch, du hast deutsche Eltern, du sprichst deutsch, du hast, so weißt du, oder wer auch immer.
Nee.
Ich habe das nie gehabt.
Was war das erste Mal, wo du dich erinnerst, wo diese Wut eine Rolle gespielt hat?
Also ich war also immer...
ganz frühen Jahren. Also wir haben ja jetzt quasi diese Adoptivsituation gehabt. Du hast gesagt, beschrieben, wie das Setting dann war. Also gab es in irgendeiner Art und Weise so einen ersten Wutauftakt?
Viele.
Also was war der allererste, der dir irgendwie bewusst ist?
Grundlegend, was jetzt vielleicht auch nicht auf meinen Lebensanfang zu schließen ist, aber grundlegend ist einfach mein Jähzorn. Ich war sehr jähzornig. Sehr,
schon von Anfang an.
Ja, sehr jähzornig. Also es gab kein Spielzeug, was ganz geblieben ist. Ich habe auch mal einen Doch, ich habe einmal einen runtergehauen bekommen von meiner Mom, aber zu Recht. Ich habe einen Holztraktor gehabt, die hat vor mir gekniet und ich habe ihr den Holztraktor voll in den Schädel gehauen. Und dann hat die aus Reflex hat die mir einen runtergehauen und wir haben uns beide mit großen Augen dumm angeguckt. Und das war so das eine Mal. Also ich war schon sehr, sehr, sehr wütend und dann konnte ich das auch nicht halten. Und die zweite echte Szene war, da war ich im Kindergarten und ich hatte eine Lieblingskindergärtnerin. Das war so meine Bezugsperson. Und dann habe ich gesehen, wie sie irgendein anderes Kind in den Arm genommen hat oder mich so beiseite hat stehen lassen. Ich weiß es nicht mehr genau, wie die Situation war. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Seltzerflasche genommen und ihr auf den Kopf gehauen.
Ja, volle.
Ja. Rein damit. Bumm. Und solche Sachen sind immer mal wieder passiert. Also dann haben mich irgendwelche Mädels festgehalten, an Baum gefesselt, wie man es halt so macht. Und dann sind die Stühle geflogen. In Kopfhöhe. Das war mir dann scheißegal. Also ich habe diesen Filter nicht gehabt von, ey, kommuniziert es doch oder zeigt es irgendwie anders. Nein, es war, ich bin jetzt friedlich, jetzt ist alles rosig und lieb oder es ist die Hölle. Es gibt nur diese zwei.
Extreme,
ja.
Die uns in Folge 1 schon begegnet sind, die fangen ja hier praktisch an, wenn du sagst,
da war ich 4, 5.
Dass du in jungen Jahren schon irgendwie so diese Gewalt als Kommunikation benutzt hast. Und ich kann das, glaube ich, in gewisser Weise sogar nachvollziehen. Also ich kann natürlich nichts von dem nachvollziehen, was du gesagt hast.
Muss man nicht für gut heißen.
Jeder hat ja so seine andere Story und jeder hat seinen eigenen Rucksack.
Ja.
Aber dieses Element, was, glaube ich, viele Leute eint, und ich kenne das auch, so mein Kram ist auch nicht komplett gerade gelaufen, wenn auch auf andere Art und Weise. Ich glaube, was uns alle eint, ist so ein bisschen, dass in Jahren, wo man noch nicht kommunizieren kann, Dinge raus müssen. Du kannst ja noch nicht reden. Also man kann ja erst ab, keine Ahnung, wenn man anfängt wirklich zu schwätzen. Und wenn dir vorher aber Dinge passieren, dann muss es ja irgendwie raus.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass es bei dir praktisch von Day One irgendwie...
Immer Gewalt.
Ja, immer gleichzeitig aber auch nicht nur diese Gewalt, weil ich würde dich gar nicht auf die Wut reduzieren, weil ansonsten wärst du ja auch immer noch im Gefängnis.
Ja, stimmt schon.
Dann wärst du quasi ein wütender Mensch, wie wir es haben, in Kneipen,
irgendwo
irgendeiner sitzt und sagt, ich habe auch mal studiert und bla. Also weißt du,
alles scheiße gelaufen.
Es gibt ja Leute, den sieht man im Gesicht an gewissen Stellen an, okay, der ist sauer oder verbittert.
Bin ich ja gar nicht.
Und bei dir hat man selbst in den Erzählungen über deine frühe Kindheit schon diese Bipolarität drin.
Ja.
Du hast gesagt, du hast deine Eltern gehabt, Akademiker-Eltern, super. Die haben dich geliebt.
Gehobener weißt, Mittelstand, kann man sagen.
Deine Geschwister waren dir wohlgesonnen, die waren stolz auf dich, du warst stolz auf deinen selbst kreierten Bruder, das finde ich immer noch am allerlustigsten.
Bis heute.
Ja, klar. Habt ihr noch Kontakt heute?
Nein, es ist ja so, wir haben nicht so Kontakt generell.
Aber ihr kennt euch.
Liegt's an mir, was weiß ich, ich melde mich halt auch nicht. Die melden sich nicht, ich melde mich nicht.
Ganz ehrlich, wenn ich wieder aufrufe, lieber konstruierter Bruder, melde dich mal. Ich würde gerne.
Ja, ich habe ihn letztens gesehen, das ist alles cool.
Ja, seid ihr cool miteinander?
Ja, wir sind alle
weißt cool. Weißt du, dass er dein Bruder ist? Oder ist
natürlich.
So, ja, oder bist du so zu Hause und schreibst dir ein Tagebuch
nein,
so? Ich wünsche dir, das wäre mein Bruder.
Ach so,
ich hab's mich noch nicht getraut, ihm zu sagen.
Nein.
Ja, hast du es jetzt erfahren?
Alles klar.
Cool. Sieht dich als Bruder.
Ja, klar.
Finde ich cool. Ja. Finde ich cool und finde ich auch einen rührenden Ansatz, mit diesen verwirrenden Gefühlen umzugehen, ja, die man ja dann spüren muss.
Also ich muss sagen, es gibt ja immer diese Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und da will ich mal rezitieren, sagt man dann auch, weil ich es nicht bin. Das hat jemand angesagt. Ist auch egal. Finde ein Talent, mit dem du mit dem Universum kommunizieren kannst. Und mein Talent war immer das hier. Immer.
Das muss man für unsere Audio-Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Was machst du gerade?
Zwei Fäuste in die Luft und vorwärts, ja.
Was bedeutet das?
Gewalt.
So kein Talent.
Wenn du gut kämpfen kannst, schon. Ja, ich kann es doch nicht anders
sagen. Ja, da hast du einen Punkt. Aber glaubst du, dass das ein Talent war oder dass das ein Ventil war?
Beides.
Das heißt, du hast durch das Ventil ein Talent entwickelt zur Gewalt.
Ja.
Und ziemlich früh damit schon angefangen.
Ja.
Was spürst du in den Momenten?
Auch Freiheit.
Inwiefern?
Ich bin nicht mehr belastet.
Das heißt,
Sagen wir mal
theoretisch gesehen. Ich meine, wir haben jetzt hoffentlich keinen.
So, und wir sind in der Vergangenheit. Müssen wir ganz klar sagen an der Stelle. Ja, Disclaimer hier.
Sagen wir mal, ich bin jetzt mit dir irgendwie in der Kabelstube oder irgendwo, wo wir uns halt begegnen.
Mhm.
Dann klaue ich dir deinen Holzbagger.
Das machst du 10 Mal und ich mache nichts. Und beim 11. Mal landet dein Kopf in der Toilette. Ich mache ganz lange gar nichts. Ich bin immer ruhig gewesen.
Ah, das heißt, du sammelst.
Ich habe immer, bis heute.
Ja.
Nur heute kommuniziere ich halt auf Augenhöhe und mit Respekt, ganz klar. Aber ich habe immer die Schnauze gehalten. Ich war auch nie wortgewandt in der Hinsicht, dass ich so schlagfertig gewesen wäre und für mich eingestanden hätte. Das habe ich nicht hingekriegt. Bei mir gehen dann die Systeme hoch. Irgendwann, wenn man mich in die Enge treibt, und dann breche ich aus. Und dann drücke ich einmal einen roten Knopf, dann liegt alles flach. Eine Sekunde später bereue ich alles, was ich gerade gemacht habe, aber in der Sekunde vorher habe ich mich gefühlt, wie als würde das blühende Leben durch mich durchfließen.
Das ist lustig, da nimmst du mir die Frage schon vorweg und wir haben in Folge 2 schon die Chemie entwickelt, für die Heiko und ich so 2-3 Staffeln gebraucht haben. Diese Wut und diese daraus folgende Gewalt hast du als Talent beschrieben. Und gesagt, fühlst du in dem Moment geil.
Wie ich mit der Gewalt umgehe, das ist mein Talent gewesen.
Genau, und du fühlst dich dann geil.
Ich fühle mich befreit.
Ich fühle mich befreit.
In vollem Leben
drin. Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, aber führ es nochmal aus.
Ja. Yeah.
Das hält ja dann nicht lange an, scheinbar.
Nein. Ein Bruchteil.
Ist das wie zu McDonald's gehen?
Nein, das ist einfach wie wortwörtlich den roten Knopf drücken.
Weil es raus muss?
Es muss raus. Es legt alles drumherum. Mir ist es dann alles egal.
Ja.
Und dann eine Minute später sehe ich das Chaos, was ich angerichtet habe und sage, fuck, was habe ich da gemacht? Scheiße, Alter. Fuck. Guck mal, Gewalt ist keine Lösung, da sind wir uns doch einig. Oder?
Weiß nicht.
Okay, ich sage, Gewalt ist keine Lösung.
Sagst du?
So, aber es geht noch weiter. Unverhältnismäßig harte Gewalt ist immer eine Lösung gewesen. Wenn du es einfach maximal übertreibst, dann passiert einfach danach nichts mehr. Und ich wollte einfach nur Ruhe. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Das haben viele nicht verstanden damals. Wenn du die ganze Zeit an mir rumpickst, die ganze Zeit mich piesackst, das ist das beste Wort. Ja, wie damals halt auch, abgesehen jetzt von diesem Flaschending, aber diese Mädels, die mich so gefesselt haben und gepiesackt haben, da, ich muss dann überzogen reagieren, dass die sowas nie wieder machen.
Um dich zu befreien.
Niemals. Ja. Und das ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug für mich gewesen, Ruhe zu bekommen. Ich bin mein Leben lang ein Einzelgänger. Wie gesagt, ich hatte nie eine Gang, nie irgendwie Leute, wo ich mich hätte eingereiht irgendwie in einem System. Gar nicht. Ich war immer alleine, weil ich das brauche. Ich muss alleine sein. Ich fühle mich super wohl alleine. Ich mag meine Freunde und meine Gesellschaft, nur ich brauche einfach die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, um für mich auch das Erlebte mehr oder weniger zu verarbeiten. So.
Wie haben deine Eltern das wahrgenommen?
Die haben es nicht wahrgenommen, weil sie es nicht mitbekommen haben. Ja, ach so, meinst du es früher?
Nee, also deine Frankfurter Eltern haben ja scheinbar auch irgendwelche Bagger auf den Kopf bekommen.
Ja.
Müssen sie es ja wahrnehmen.
Und das war so das Ding, glaube ich, was mich immer... ich glaube, da ist auch natürlich bei so einer Adoption eine ganze Ladung voll unbewusstem Mitleid. Was man empfindet. Was meine Eltern für mich empfinden. Mhm. Und ich bin, das hat meine Schwester, die ist mittlerweile Tanzpädagogin, meine große Schwester, die arbeitet viel mit Kindern, benachteiligten Kindern, psychisch wie auch körperlich, glaube ich zumindest. Und die hat mir gesagt, guck mal, das war Jahre her, da hat sie mir gesagt, so guck mal, schön und gut, dass du adoptiert wurdest, schön und gut, dass du ein gutes Leben bekommen hast, aber dennoch ist es für ein Kind nicht fair. Du musst nicht dankbar sein, dass man dich adoptiert hat. Allein die Dankbarkeit dafür sagt schon einiges aus. Es ist, ja, als Kind, ich sag, geil, mich hat's gut erwischt. Gut, dass ich gute Eltern bekommen habe. Gut, dass ich ein gutes Leben bekommen habe. Dennoch ist es einem kleinen Kind nicht fair gegenüber. Ja? Fair oder unfair, das Leben ist nie fair, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst und ich verstehe, glaube ich, auch, was sie sagt.
Und das ist so dieser Grund, dieses Setup, dieses Betriebssystem, auf dem wir operiert haben jetzt in den letzten 30 Jahren, keine Ahnung, dieses Mitleidsding, aber in der kleinsten Kleinigkeit. Also das war nur so etwas, was immer ein bisschen, glaube ich, mitgeschwommen ist.
Haben wir bei uns gerade gemerkt, oder beziehungsweise bei mir. Wenn ich mich jetzt reflektiere, habe ich ja dann auch direkt zusammengefasst, oh, Rafa, da hast du aber Glück gehabt. Ne?
Genau, das
und
ist
am
das.
Am Ende hast du recht.
Das hat nichts mit Glück zu tun.
Ja, eben. Verstehst also am Ende ist es auch genau dieses, ach ja, schön, ne? So bla bla, hast du nochmal. Das ist ja, alleine, dass du Glück haben musst, ist ja schon eine blöde Situation.
Exakt. Und dass ich dafür dankbar sein muss.
Und dass du auch das gespiegelt bekommst. Exakt. Und selber auch spürst.
Genau.
Weil diese Dankbarkeit kann existieren, aber alleine, dass da irgendeine Sache ist, für die man überhaupt dankbar sein muss.
Es ist keine Selbstverständlichkeit gewesen. Das ist es. Für mich...
Ich meine, im Endeffekt ist es auch Glück im Unglück. Also am Ende hast du Unglück. Du könntest aber auch Unglück im Unglück haben.
Ja.
Und von der einen Scheiße in die nächste kommen. Das haben ja auch viele, dass sie quasi eine Biografie haben. Wo
ja,
die von Heim zu Heim,
ja, ja.
Pflegefamilie zu Pflegefamilie, eine schlimmer als die andere.
Ja.
Und da landest du nicht als Drogendealer, sondern als Drogenkonsument in irgendeiner Ecke.
Ja.
Weil du einfach den Schmerz nicht mehr trägst. Deswegen.
Und ich wollte
auch
den
hier
Schmerz.
Gegensätze wieder. Auch hier Gegensätze zwischen, ich bin dankbar, gleichzeitig verurteile ich an gewissen Stellen, dass ich überhaupt diese Dankbarkeit haben muss.
Ich selber nicht. Das wurde mir gesagt und es leuchtet mir ein.
Ach so. Okay,
das weißt du, ich meine, es leuchtet mir ein. Logisch leuchtet mir das ein. Aber jetzt eine Emotion zu beschreiben.
Nee, ich finde es aber cool. Ich finde cool, was deine Schwester gesagt hat. Weil ich finde es cool, weil das so eine. Das nimmt auch so ein bisschen dieses, ach Rafa, das hast du aber toll gemacht. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Du bist aber, ja, du bist ein bisschen gewalttätig, aber du hast so eine Leichtigkeit. Das will man ja auch nicht. Also genau. Man will ja auch nicht so angeguckt werden.
Und das Ding ist, meine Eltern haben, glaube ich, ich will denen das unterstellen, auch wenn es vielleicht überhaupt nicht stimmt, okay? Mhm. Aber ich glaube, die haben immer so ein bisschen auf dieser Alarmstufe gelb operiert bei mir. Da ist was passiert und konnten sich sofort erklären, ah ja, deswegen. Aber dass das passiert ist und es nicht cool war, war nie so ein Thema. Wenn ich den Kindergärtner eine Flasche durch den Kopf haue, dann ist es, ja, deswegen, Emotionen. So, wir hatten immer eine Erklärung dafür.
Deshalb du aber auch dann.
Ja, natürlich. Ja,
so.
Aber dass die Nummer scheiße ist.
Ruhe, ich bin adoptiert.
Ja, bescheuert.
Darf ich jemand eine Glasflasche ins Gesicht hauen?
Allein es nachvollziehen zu können, ist schon einer zu viel. Es gehört nie keiner Kindergärtnerin eine Seltersflasche in den Kopf gehauen. Fertig. Weiß ich meine. Es nachvollziehen zu können, uns erklären zu können. Allein das gibt mir natürlich immer noch mal diesen Backup. Okay, war ja doch nicht so schlimm. Auf eine gewisse Art und Weise.
Hat es dir das gegeben?
Wie bitte?
Hat es dir das gegeben?
Also
hast du gemerkt, dass du mehr machen durftest als andere?
Ich spreche jetzt nur selbstreflektierend. Ich habe keine Ahnung, was ich damals gedacht habe. Ich weiß nur, dass ich gewisse Verhaltensmuster aufzeige, wenn man mich in die Enge treibt. Und wenn man zu laut in meine Richtung und mich in so eine Ecke reindrängt, dann knallt's. Weißt du, ich meine?
Information hättest du mir gerne am Ende unserer Podcast-Aufnahme geben können, weil jetzt traue ich mich nicht mehr, dir das irgendwo fallen zu stellen. Doch, aber chill, wie du willst. Ich meine, sag. Aber ich meine, du hast es nicht leicht gehabt. Du kannst sagen, was du willst. Nein.
Alles gut.
Aber krass, also wir sind quasi jetzt momentan trotzdem in so einer wütenden Aufwachsphase, du hast schon gesagt, dieses Urvertrauen hat dir gefehlt, du hast irgendwie...
Ich glaube es. Ich weiß es
okay,
doch nicht.
Okay, aber dann erzähl mir mal, was du weißt. Also was sind Erinnerungen an deine Gefühle aus dieser Zeit?
Also natürlich Also allgegenwärtig, wir wollen ja auch irgendwo Bestätigung erfahren. Was habe ich gemacht? Zum Beispiel, weil ich das nicht anders für mich einordnen konnte. Ich war in der ersten oder zweiten Klasse und dann hat die Klassenlehrerin ein Mädchen irgendwie ausgeschimpft, meine damalige Klassenkameradin. Irgendwas hat die Mist gemacht. Was bin ich hingegangen und habe der erstmal eine Kopfnuss gegeben.
Wem?
Dem Mädel.
Oder der Lehrerin.
Dem Mädel, weil ich gedacht habe, hey, wenn ich mich mit der Lehrerin sozusagen gut stelle oder auf der Seite der Lehrerin bin, ist das schon in Ordnung. Du lachst.
Ja, nein, ich weil die Situation ist schon
die ist absurd.
Wenn die Lehrerin irgendwie verbal probiert, das Problem mit der Schülerin zu lösen und du sagst, ich habe da was Besseres.
Zweite Klasse. Bing, hat's gemacht. Das arme Kind. Entschuldigung. Ich kann es wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern.
Ich glaube schon. Auch du melde dich. Neben deinem konstruierten Bruder, wenn du diejenige bist, die von Rafa eine Kopfnuss in der zweiten Klasse bekommen hast.
Vielleicht weiß ich es gar nicht.
Auf deine Seite hören. Nein. Wie sieht das für dich angefühlt hat?
Ja, verurteilt für bis 16 Jahre.
Genau, verurteilt Kids.
Kids, genau.
Wow. Ja, ich meine, hier sind schon die ersten Anzeichen für Extremitäten, sage ich mal.
Nenn es doch nicht Anzeichen, es sind die ersten Extremitäten.
Im Verhältnis zu dem, was eventuell noch kommt,
das stimmt.
Haben wir zumindest die ersten Anzeichen.
Ja.
Wir müssen langsam Richtung Ende von Folge 2 kommen.
Ja.
Eine Frage, die ich die ganze Zeit irgendwie jetzt im Kopf hatte, war, du hast mit dem Bagger geschlagen, du hast irgendwie Leuten Kopfnüsse gegeben. Hattest du auch ein Lieblingsspielzeug?
Ist kaputt gegangen. Ich hatte einen gelben Hubschrauber. Geiles Ding. So ein Rettungsteil, nicht so eine kleine Nussschale, sondern einen dicken, fetten, gelben Hubschrauber, orangen Hubschrauber, ja. Der ist auch an der Wand gelandet. Aber das war ein geiles Ding. Der konnte nämlich selbst fahren und hat sich gedreht. Das Rotorblatt hat sich gedreht.
Das ist ja schon eine indirekt sehr fast gruselige Schleife zum Thema deiner Verhaftung, dass der Hubschrauber von Anfang bis Ende irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Ja, also ich meine, wir merken schon erste Anzeichen von Wut.
Denn du es Anzeichen nennen magst, sehr gerne.
Im Verhältnis zu dem, was eventuell noch kommt, glaube ich, können wir erstmal Anzeichen als Wort benutzen.
Ja.
Ja, wir kommen auch zum Ende, weil wir werden dich jetzt in den nächsten Folgen so ein bisschen beim Heranwachsen begleiten. Ja. Also wir werden diese Chronologie fortführen, wie der kleine wütende Bagger-Rafa so ein bisschen größer wird und gucken, mit was für Dingen du noch um dich schlägst jetzt.
Merke dir bitte den Bagger, weil da gibt es auch noch eine Schleife.
Schreibe ich mir jetzt. Merkt ihr euch das auch? Ich schreibe es mir jetzt sofort auf. Merke dir den Bagger.
Da gibt es eine Echtzeit-Story zu einem Baufahrzeug.
Okay. Ich habe eine Idee, wo das eventuell hingeht.
Ja.
Das war Folge 2 von Banditen müssen schlafen. Vielen Dank, Rafa, auch hier für deine Offenheit. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie wir beide, das wird dann die komplette erste Staffel sein, die ihr hier schon auch komplett zur Verfügung habt aktuell. Live sehen wollt, kommt ihr am 14.11. in die Cass. Die Leute, die Verurteilt live mal besucht haben, wissen, das kenne ich, da war ich schon mal. Ja, wir werden die Bühne benutzen, wo du uns auch schon besucht hast bei Verurteilt live.
Ja.
Da werden wir mal 2 Halbzeiten, 45 Minuten so ein bisschen, genau, live mit den Anekdoten, die es hier im Podcast auch gab, dein Leben bis dahin so ein bisschen zusammenfassen, weil ich kann jetzt schon euch sagen, das hätte ich mir tatsächlich bei der einen oder anderen Serie auch gewünscht, die ich so schaue. Wir sagen euch von Anfang an, wie viele Staffeln es gibt. Es gibt 3 Staffeln und am Ende werden wir ziemlich viele Dinge von dir erzählen und ich freue mich sehr, dass das so ist. Ihr findet uns auch auf YouTube, Spotify, überall und natürlich auf dem Ausspielweg, den ihr gerade offensichtlich gefunden habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank für die positiven Kommentare von Folge 1 und ja. Ihr könnt das jetzt wegbingen. Das war eine Voraussetzung, warum ich diesen Podcast hier machen wollte. Eine Forderung, die ich hatte. Nix mit alle 2 Wochen kommt eine neue
Blase
und dann hört man irgendwann auf. Nein. Winch, winch.
Ganz genau.
Pam, pam. Bis bald zur Folge 3.
Sie hörten Banditen müssen schlafen. Eine Produktion der Lifeframe Podcast Studios. Produzent und Redakteur Oliver Rasch. Bild, Ton und Schnitt Nikolai Wilfling. Die erste Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.